SRF 2 Kultur.
Darf man heute in einem Kinderbuch noch von Negerlein oder vom Negerkönig sprechen? Einige Kinderbuchverlage sagen nein. Darum ist Pippi Langstrumps Vater schon seit 2009 kein Negerkönig mehr, sondern ein Südseekönig. Und seit Mitte Juli ist eine Neuausgabe von Ottfried Preußlers Kinderbuchklassiker «Die kleine Hexe» erhältlich, in welcher ein Fasnachtsumzug sprachlich modernisiert wurde. Aus dem Negerlein wurde ein Messerwerfer, aus dem Hottentottenhäuptling wurde ein Seeräuber, aus den Türken Cowboys und aus den Eskimo-Frauen wurden Prinzessinnen. Kann man ein Buch überhaupt modernisieren, indem man einfach einzelne Wörter ersetzt? Und wie ist es mit neuen Kinderbüchern über eine fremde Kultur? Kinderbücher aus Afrika oder über Flüchtlingsgeschichten? Was ist ein gutes Kinderbuch überhaupt? Solche Fragen möchten wir heute in der Sendung «Reflexe auf SRF 2 Kultur» stellen. Im Studio sind zwei ausgewiesene Experten für Kinder- und Jugendliteratur zu Gast. Die Fragen stellen Kinderbuchspezialistin Britta Spiechiger und Sprachexperte Markus Gasser, beide von der SRF Literaturredaktion.
Unsere Gäste sind Roger Meyer vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien und Cyrilla Gadient vom Verein Baobab Books. Der Verein Baobab Books will die Darstellung kultureller Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern fördern. Dazu prüft und klassifiziert er Kinder- und Jugendbücher und gibt auch Empfehlungen ab. Baobab stellt Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und gibt auch eine eigene Reihe mit Kinderbüchern, Bilderbüchern und Jugendromanen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten heraus. Cyrilla Gadient, Sie sind mit der Problematik von politisch unkorrekten Ausdrücken in Büchern bestens bekannt. Was ist denn Ihre persönliche Haltung zu den modernisierten, zu den sprachlich angepassten Neuausgaben von Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur?
Ich denke, dass man dies sehr gut machen kann, dass der Verlag diese Freiheit hat. Vor allem, wenn er das Wort Neger entfernt, denkt er dabei vielleicht an die Menschen, die sich durch dieses Wort verletzt fühlen.
Roger Meyer, Sie arbeiten am Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien. Das ist ein assoziiertes Institut der Universität Zürich, das Leseförderung betreibt, das aber auch im Bereich Kinder- und Jugendmedien forscht und dokumentiert, unter anderem auch Kurse anbietet, zum Beispiel zum Thema kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern. Sie sind wissenschaftlicher Bibliothekar, schreiben Rezensionen auch von Neuerscheinungen und Sie haben unter anderem auch die Neuübersetzung des Buches Tom Sawyers abenteuerliche Ballonfahrt rezensiert. Und in Ihrer Rezension thematisieren Sie auch das sogenannte Jim-Problem. Also der erwachsene, ehemalige Sklave wird als ängstlicher, läppischer Clown dargestellt und Sie folgern daraus, dass das Buch heute ohne historische Aufarbeitung nicht genießbar ist. Worin liegt denn für Sie bei dieser Jim-Debatte das Hauptproblem?
Also das Hauptproblem ist eben nicht wirklich die Frage nach dem Wort, was jetzt eben das Niggerwort, das hier verwendet wird. Auch das wurde in den USA früher viel diskutiert und es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen. Aber in dem Beispiel, das ich jetzt gelesen habe, eben dieses Buch Tom Sawyers abenteuerliche Ballonfahrt, das dann jetzt neu auch in deutscher Übersetzung vorliegt, da ist es eben, geht's vor allem auch um die Darstellung dieser Figur des Jims, des eigentlich eben afroamerikanischen erwachsenen Mannes, der hier eigentlich intellektuell als den beiden jungen, weißen Jungen unterlegen dargestellt wird. Und das hat mich persönlich bei der Lektüre sehr befremdet und auch gestört.
Damit folgen Sie eigentlich auch dem afroamerikanischen Schriftsteller Ishmael Reed, der sich auch zu dieser Thematik geäußert hat und zum Beispiel im Wall Street Journal fordert, dass man eben statt einzelne Wörter zu zensieren, die Bücher besser lesen müsse, um sie überhaupt zu verstehen. Was meinen Sie dazu, Cyrilla Gadient?
Ja, wie die Debatte auch gezeigt hat, es geht ja nicht um die einzelnen Wörter, sondern es geht darum, wie die Menschen untereinander, wie die dargestellt werden, wie die miteinander umgehen. Also wenn er das sagt, meint er wahrscheinlich, ich kenne diesen Artikel nicht, meint er wahrscheinlich schon, schaut doch mal ein bisschen über diese einzelnen Wörter hinaus.
Er sagt in dem Artikel auch, dass die Schwarzen die N-Wörter benutzen dürfen und wenn man ganz radikal das verbieten würde, dann würde die ganze Hip-Hop-Kultur wegfallen. Also es ist ein Plädoyer dafür, Literatur oder Kultur als Ganzes anzuschauen. Wir möchten jetzt auch weg von dieser Einzelwortdebatte hin zu einer gesamtheitlicheren Schau und auch weg von den Klassikern und hin zu neuerer Literatur. Sie beschäftigen sich ja im Alltag vor allem mit jüngerer und jüngster Kinder- und Jugendliteratur, nicht mit Klassikern. Sie sichten diese Literatur und bewerten sie auch. Was sind denn die wichtigsten Kriterien, um ein solches Buch einzuordnen, Roger Meyer?
Ja, ich denke, es gibt ganz viele verschiedene Kriterien, die man betrachten kann. Aus meiner Sicht ist es vor allem wichtig zu schauen, wer sind die Protagonisten, die in dem Buch beschrieben werden? Sind es eben hauptsächlich weiße Kinder oder Jugendliche, die dann in afrikanischen Ländern begleitet werden? Oder sind es eben wirklich auch mehrheitlich dann afrikanische Kinder und Jugendliche, die in einem Buch über Afrika beschrieben werden und auch Protagonisten sind? Dann ist eine weitere wichtige Frage für mich sehr zentral. Wer hat das Buch geschrieben? Ist es eine Person, die mit einer Kultur sehr gut vertraut ist? Ist es eine Person, die wirklich auch mittendrin steckt in der Kultur und die eben auch Auskunft geben kann? Weil es gibt auch Beispiele, zum Beispiel afrikanische Autoren, die dann längere Zeit schon in Europa sind, die dann dadurch eben auch den Zusammenhang ein bisschen verloren haben und die Bindung an die afrikanische Kultur jetzt eigentlich. Und das birgt dann auch wieder Probleme. Also das ist für mich sehr wichtig. Neben den Themen natürlich auch, weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Afrika sprechen und es sind nur immer die Themen wie AIDS, Kriege oder auch Fluchtthemen, dann ist es natürlich auch problematisch, dann einen ganzen Kontinent oder gewisse Länder nur auf diese Themen zu reduzieren.
So wie Sie reden, gibt es sehr viele Beispiele, die den Kriterien nicht entsprechen oder die aus Ihrer Sicht gewisse Fehler machen. Können Sie uns ein Beispiel geben für ein nicht gelungenes Buch?
Ja, ich habe jetzt letzthin ein Buch gelesen, das wurde von einer Autorin aus Deutschland geschrieben und in dem Mittelpunkt des Buches stand eigentlich die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika, also das heutige Namibia. Und das Buch war dann aber auch zeitlich zurückversetzt in diese Zeit. Und die Autorin hat da wohl sehr gut recherchiert, ist auch vor Ort gewesen. Aber dieser Versuch, dann eben aus dieser Zeit wieder zu schreiben und das damalige Geschehen, das ist ein Völkermord, der da in Namibia geschehen ist, unter deutscher Kolonialherrschaft, das aufzuarbeiten, ist in diesem Roman, in dem es dann um eine Liebesgeschichte zwischen einem schwarzen Jungen und einer weißen deutschen Frau ging, ist meiner Meinung nach ziemlich stark gescheitert. Und das muss uns schon ein bisschen misstrauisch stimmen, eben was auch die Autorenschaft anbelangt.
Also das Verhältnis zwischen den Kulturen, das ist, muss man sehr genau anschauen, wenn man die Bücher einordnen will. Cyril Agathiens, der Verein Baobab, gibt selber Bücher heraus, aber empfiehlt auch Bücher aus anderen Verlagen. Was sind für Sie zentrale Kriterien, um Bücher zu beurteilen?
Also wir schauen alle Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Markt an. Wir, das sind zwei Lesegruppen in Zürich und in Basel. Jedes Buch wird von drei Personen gelesen. Es wird danach diskutiert, wie jetzt die Meinung darüber ist. Und da stehen uns eben Fragen, wie es schon Roger Meyer beschrieben hat, zur Verfügung. Wer ist die Autorin? Wer sind die handelnden Personen? Sind das immer die Weißen, die bestimmen, die Schwarzen oder die Asiaten, die einfach nur charakterlose Menschen sind, die eigentlich gar nicht keine Selbstständigkeit haben. Und da treffen wir immer wieder auf Stereotype und ähnliche Muster, die dann eben zeigen, wir sind die Entwickelten und sie sind die noch Unentwickelten. Sie kommen nur mit Hilfe der westlichen Welt aus ihrem Schlamassel heraus. Und das ist das, was wir dann eben auch als Paternalismus bezeichnen, dass wir sagen, immer noch werden die anderen Kulturen dargestellt, dass da eben ein Machtverhältnis besteht, das einseitig ist.
Also ein eurozentrischer Blick auf eine fremde Welt. Für europäische Lesende, für Kinder aus Europa möchten wir natürlich, dass unsere Werte, die wichtigen Werte, die wir haben, nicht verraten werden, unsere europäisch-christlichen Werte, sage ich jetzt einmal. Und andererseits versucht man ja, eine fremde Welt Oder sollte man versuchen, eine fremde Welt authentisch darzustellen? Lässt sich dieser Widerspruch überhaupt lösen? Und wenn ja, wie?
Ja, ich denke, es ist ein bisschen schwieriger, auch eben mit diesem Begriff authentisch jetzt zu operieren. Was heißt eigentlich authentisch? Für mich geht es mehr darum, ist ein Buch glaubwürdig? Also kann es eine gewisse Glaubwürdigkeit aufweisen? Und ich denke, das ist eben schon auch zu einem großen Teil davon abhängig, wie das Buch geschrieben ist, wer es geschrieben hat. Und aus welcher Perspektive auch eben, und das, was Cyrilla auch angetönt hat, dass eben diese Machtperspektiven, die muss man eben auch genauer hinterfragen. Also wer hat aus welchen Gründen was wie geschildert? Und das ist halt oft ein zwischen den Zeilen lesen. Und das ist klar, das kann ein normaler Leser selber gar nicht vollbringen, sondern da sind eben diese Institutionen, wie wir es jetzt eben am Sikkim zum Beispiel haben oder auch Baba Books, enorm wichtig, um diese Vermittlung dann in die Hand zu nehmen auch.
Das heißt, ich bin ein naiver Leser von Kinderbüchern und merke eigentlich nicht, dass dahinter eine fundamentalistische Ideologie steckt oder ein Gesellschaftsmodell, von dem ich selber gar nichts wissen möchte, muss ich mir das so vorstellen, als dass das versteckte Botschaften in den Kinderbüchern stecken.
Versteckte Botschaften sind vielleicht Klischees und ich denke eben, wenn Sie vorher die Werte angesprochen haben, Machtverhältnisse, Ideologien, das ist ja nicht nur ein Problem unserer Kultur, das gibt es auf der ganzen Welt und da möchte ich auch anknüpfen, wenn Sie sagen, unsere westlichen Werte gegen die vielleicht hinterständigen Werte anderer Kulturen. Nein, vielleicht ist ein Fundamentalist hier, ist weiter weg als ein aufgeklärter, ein offener Mensch in, ich weiß nicht wo. Also ich glaube, das sind die Unterschiede. Es gibt auch universelle Werte, die eben in Kinder- und Jugendbüchern transportiert werden.
Kann man da ein Beispiel nennen, zum Beispiel zu universellen Werten, die weiter transportiert werden?
Eine türkische Schriftstellerin, deren Buch soeben auf Deutsch übersetzt wurde, hat gesagt, es geht doch in den Büchern darum, wie die Menschen zusammenleben. Und darum geht es auf der ganzen Welt. Und das meine ich zum Beispiel mit einem universellen Wert. Mhm. Also das heißt, Fundamentalisten hier oder dort möchten die Menschen vielleicht nicht. Aber wenn sie dargestellt werden in Kinder- und Jugendbüchern, dann muss man zeigen, dass es so ist, also diese Verhältnisse aufzeigen.
Wir haben bis jetzt ja eigentlich über die Darstellung von anderen Kulturen gesprochen. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist aber ja auch das Verhältnis zwischen den Kulturen. Eben vielleicht auch, wie Veränderungen in Weltgeschichte und Gesellschaft sich auch in der Kinderliteratur widerspiegeln und damit eben auch vielleicht gewisse Werte vermitteln, Cyrilla Gadient.
Ja, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, dass es eben dieser globalisierten Welt vermehrt um den Austausch geht. Und da, wir haben beobachtet, dass viele Fluchtgeschichten publiziert werden von westlichen Autoren, aber auch von Autorinnen und Autoren, die das eben selber vor Ort kennengelernt haben. Und da gibt es große Unterschiede. Das kann man vielleicht an diesen Fluchtgeschichten auch eben zeigen, wie wird mit anderen Kulturen oder mit diesem Phänomen der Flucht, was ja bei uns sehr unterschiedlich aufgenommen wird, umgegangen.
Ja, ich könnte hier ein konkretes Beispiel eigentlich nennen. Das ist ein Buch, was in 2012 publiziert wurde von Michael Williams mit dem Titel Der Tag der Krokodile. Und das ist ein südafrikanischer Autor, der das Flüchtlingsschicksal eines Jungen aus Simbabwe beschreibt. Und da ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass dieser weiße südafrikanische Autor, dass er sich mit diesem Schicksal konkreter Flüchtlingsschicksale auseinandergesetzt hat und sich somit über Interviews dem Thema angenähert hat und damit natürlich dem Thema sehr nahe ist und dann auch das Buch eigentlich sehr authentisch dann beschreiben konnte.
Wir sprechen ja nicht mehr nur über europäische Autoren, sondern auch über afrikanische Autoren. Und da scheint es eigentlich augenfällig zu sein, dass ganz Eigenständiges vielleicht gar nicht mehr so existiert. Also eben durch das, dass sich die Kulturen immer mehr vermischen, vielleicht auch eine Veränderung eben in der Kinderliteratur stattfindet, dass eben afrikanische Autoren nicht die einzigen sind, die über Afrika schreiben.
Also im Gegenteil, man muss vielleicht sagen, dass ganz wenige Autoren aus Afrika, Asien und Lateinamerika erstens schon mal Kinder- und Jugendbücher schreiben und zweitens dann noch auf Deutsch übersetzt werden. Also das ist ein ganz marginaler Teil der Buchproduktion. Also es gibt ja mehrere tausend Neuerscheinungen jedes Jahr von Kinder- und Jugendbüchern und davon haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr etwas mehr als 100 angeschaut zu diesen Themen und davon empfehlen wir vielleicht 40 und davon sind vielleicht 20 nicht mal von Autoren aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Das ist wirklich ein ganz marginaler Teil. Und im Gegensatz vielleicht zur Erwachsenenliteratur, wo die Autorinnen und Autoren aus der südlichen Hemisphäre ihren Platz in der Weltliteratur haben und auch unbestritten eben als Klassiker zum Teil eben gelesen werden.
Das heißt, man kann immer noch davon ausgehen, dass der Großteil der Produktion aus der westlichen Welt, aus der nördlichen Welt kommt. Kann man denn sagen, der Blick auf die andere Welt hat sich gewandelt in den letzten Jahren oder ist man sich dessen jetzt auch mehr bewusst als Kinderbuchautor, also dass sich die Welten eben vermischen und die fremden Welten in die eigene Welt integriert werden und so weiter?
Ja, also wir beobachten, dass es einfach immer noch Muster gibt, die verharren. Zum Teil gibt es auch fast wie einen Backlash, also dass zum Teil Themen wiederkommen, die man dachte in den 70er Jahren, man hätte das jetzt wirklich genügend erklärt, dass das schwierig ist, wenn man solche Klischees immer wieder bringt.
Also Klischees wie die faulen Schwarzen oder solche Dinge.
Oder eben, dass die nur mit Hilfe der westlichen Welt irgendwie weiterkommen. Also die Armut wird vor allem dargestellt, die Armut auf dem Land. Meistens ist es in einem afrikanischen Land, wird das Land eben dargestellt und nicht die Stadt unbedingt. Man sieht das dann auch in der Sprache. Man spricht dann dort von Hütten. Ein Bett ist kein Bett, sondern einfach ein Gestell mit einem Kuhfell. Ja, Entschuldigung, das ist Ihr Bett. Das hat genau denselben Wert für mich als Kind wie dort für ein Kind, das eben sein eigenes Bett hat.
Das heißt, die Globalisierung findet zwar statt bei den Kinderbüchern, indem die ganze Welt in die westlichen Kinderbücher einfließt, aber die geistige Haltung dazu ist eigentlich noch eine kolonialistische. Darf man das so zuspitzen?
Das ist natürlich eine unbewusste Haltung, denke ich. Aber was wir noch viel antreffen eben auch in Büchern zum Thema Afrika, ist dieses Exotisierende, eben das Hochglanz-Afrika, das wir aus den Reiseprospekten kennen, aber was natürlich letztendlich nur ein kleiner Aspekt, den es ja tatsächlich auch gibt, aber was natürlich nur ein kleiner Aspekt ist von Afrika, der da repräsentiert wird. Aber was ich auch wichtig finde, oft wird eben dann Afrika auch als Gesamtkontinent dann in einen Topf geworfen und oftmals sind in diesen Büchern, dann werden Länder auch gar nicht explizit genannt. Und das sind dann schon wieder Reduktionen, wie man sie eben vor langer Zeit schon gehabt hat. Oder eben auch Afrika ist eigentlich, das sind Sagen, Märchen. Afrika wird dann dort auch wieder reduziert und eben, was Cyrilla auch schon gesagt hat, das städtische Großleben in einer afrikanischen Stadt, das kommt sehr selten dann zum Zug, eben nur wieder eigentlich, um zu zeigen, Afrika ist eben immer noch rückständig und da fällt man dann wieder in diese gängigen Muster, die dann auf den Kolonialismus zurückgehen, da fällt man da wieder drauf zurück. Das ist ein großes Problem.
Ja, oder es stellt sich so dar, wie wir das auch vor ein paar Jahren wieder in einem Bilderbuch hatten. Das ist eine Adoptionsgeschichte und das wird dort so dargestellt, einerseits die weißen Eltern in Deutschland wahrscheinlich, in einem westlichen Land und ein schwarzes Baby irgend in einem Land in Afrika. Und es wird also so dargestellt, dass dieses schwarze Baby genau weiß, dass seine Eltern in Deutschland sind. Also das wartet nur darauf, bis es geboren wird und abgeholt wird. Und seine Mama ist nur seine Bauchmama und die ist sogar froh, dass sie dieses Kind weggeben kann. Und in 2, 3 Sätzen wird gesagt, man weiß nicht so genau, weshalb sie das weggeben wollte. Wahrscheinlich war sie arm, vielleicht hat sie zu viele Kinder gehabt. Also dass eine Situation dargestellt wird von einem, ich sage jetzt mal, Selbstbedienungsladen.
Selbstbedienungsladen Afrika.
Oder auch
Kinder-Selbstbedienungsladen.
Ja, einerseits, aber andere auch als Kulisse. Was Roger Meyer vorher gesagt hat, als Exorzismus. Man nimmt halt ein afrikanisches Land, das gibt eine schöne Kulisse her, oder ein asiatisches, und bettet dann eine beliebige Geschichte da rein. Das heißt, es geht gar nicht um diese Kultur, sondern einfach um ein vielleicht unterhaltendes Kinderbuch.
Wir haben bis jetzt eben über die problematischen Aspekte gesprochen, eben dass gewisse Klischees immer wieder bemüht werden oder auch veraltete Ansichten. Ich möchte jetzt auf die andere Seite schwenken und Sie fragen, wie muss denn ein gelungenes Buch über eine fremde Kultur sein? Was gibt es da für Kriterien?
Na, ich denke, in einem gelungenen Buch zum Thema Afrika, in einem gelungenen Kinder- und Jugendbuch zum Thema Afrika, soll ja eigentlich vor allem auch das Thema Kindheit oder eben Jugend, diese Probleme, die auch zum Teil Kinder und Jugendliche hier beschäftigen, sollen ja eigentlich im Vordergrund stehen. Es soll eigentlich das andere in meinen Augen jetzt gar nicht so wahnsinnig im Vordergrund stehen. Es soll nebenbei, am Rande, soll es klar sein, dass es andere Lebensbedingungen sind als hier in Europa jetzt. Aber ich finde, das Zentrale, das ist eben dann für mich in Kinder- und Jugendbüchern, soll das Gemeinsame eigentlich sein, was eben dann, wo sich dann Kinder und Jugendliche auch hier mit identifizieren können. Das finde ich sehr wichtig. Und hier gibt es viele gute Beispiele, vor allem auch, die auch in Barbock Books jetzt erschienen sind.
Wie ist es dann, wie kann man dann eine andere Kultur aber kennenlernen? Also wenn Sie jetzt über globale Themen sprechen, die alle betreffen, also sei das vielleicht Liebe, Freundschaft, Probleme in der Schule, etwas, das jedes Kind, jede Jugendliche nachvollziehen kann, überall auf der ganzen Welt. Und trotzdem gibt es ja Unterschiede in der Lebensart. Die Kinder in der Schweiz leben nicht so wie die Kinder in Simbabwe. Wie kann man denn das lernen? Wie kann man das mitbekommen als Kind, das jetzt im Westen aufwächst?
Ja, also ich denke, das kann ganz sicherlich eben eingeflochten werden in ein Buch, aber letztendlich, wenn man sich über ein Land umfassend informieren will und Unterschiede sehen will, die auch bestehen, eben große wirtschaftliche oder politische Unterschiede, dann ist meiner Meinung nach ein Sachbuch immer noch viel geeigneter, das umfassend dann darzustellen. Oder wenn schon, muss auch eben innerhalb von einem Roman Platz sein, in einem Anhang, in einem dazugehörigen Text eben hier auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen, sei es eben nach einem Glossar zum Beispiel, wo man dann eben auch sich mit der indigenen Sprache vertraut machen kann. Das sind Dinge, wie eben diese Lerneffekte dann eintreffen können, aber müssen nicht. Also.
Würden Sie dem zustimmen?
Ja, also die fremde Kultur, wie wir das jetzt beobachten bei den Büchern, die wir lesen, die soll eigentlich implizit dargestellt werden. Also was ganz schwierig ist, was eben auch oft passiert bei westlichen Autorinnen und Autoren, dass sie eben gerne, dass sie den guten Willen haben, dass sie den Kindern hier etwas zeigen möchten, was ja sehr schön ist, aber oft dann einen belehrenden Ton anschlagen. Es gibt nichts Langweiligeres als ein Buch, an dem ich beim ersten Satz merke, dass es mich etwas lehren will. Also ein Buch, das soll spannend sein, und die fremde Kultur, die kommt ja implizit zum Vorschein. Das heißt, ich muss hier in unserer Kultur, muss ich auch nicht erklären, was ein Radiostudio ist. Es gibt viele Dinge, die dann einfach bei der Geschichte implizit erwähnt werden, aber nicht extra erklärt werden
müssen. Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Also ich komme wieder mit dieser türkischen Autorin, deren Buch soeben übersetzt wurde. Die beschreibt eben ein Mädchen in der Türkei, in Istanbul, und die Familie bereitet sich vor für das Zuckerfest. Sie geht mit ihrer Mutter auf den Dienstagsmarkt in Kadıköy. Das ist der asiatische Teil von Istanbul. Das heißt, man taucht in diese Welt ein. Man lebt mit diesem Mädchen, und es verliert die Mutter in dieser Menschenmenge und sucht jetzt wieder den Weg zurück. Und gleichzeitig ist es eine Fantasiegeschichte, eine Traumgeschichte dieses Mädchens. Es möchte nämlich fliegen. Sein größter Wunsch ist es, zu fliegen. Und die Autorin schafft es wunderbar, diese beiden Welten, die Fantasiewelt des Kindes und die Realität auf diesem Dienstagsmarkt mit all den Facetten und den Menschen, die da eben agieren, zu beschreiben. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Kindern eine andere Kultur näher gebracht werden kann.
Anhand von einem universellen Thema eigentlich verloren gehen in einer großen Menge, das kann jedem Kind auf der Welt passieren.
Ja, genau.
Das ist dann aber eine ganz andere Situation.
Dieses Beispiel, das Sie uns gerade erzählt haben, ist also offensichtlich ein gelungenes Buch, das über eine fremde Kultur erzählt. Können Sie uns Titel und Autor nennen?
Die Autorin ist Müge Iplitschki, und das Buch heißt auf Deutsch Der fliegende Dienstag. Es wurde aus dem Türkischen von Ebru Vitrek übersetzt. die Autorin, das ist das erste Kinderbuch dieser Autorin. Sie sagt auch in einem Interview, dass sie es enorm schwierig findet, für Kinder zu schreiben, weil das für sie viel eine größere Herausforderung ist, weil sie viel genauer sein muss, komplexe Welten darzustellen.
Das ist ihr aber eben offensichtlich gut gelungen jetzt in diesem Beispiel. Roger Meyer, haben Sie uns auch einen Buchtipp für ein gelungenes Buch? Ein Buch, das eine fremde Kultur gelungen darstellt?
Ja, ich möchte auf das Buch von Rainer Merkel hinweisen mit dem Titel Bo. Das ist in Frankfurt im Fischerlag 2013 erschienen. Es ist ein Buch, was sich an Jugendliche, aber auch an junge Erwachsene richtet, nicht ein Kinderbuch. Aber das Buch besticht eben dadurch, also das Buch wird beschrieben aus Sicht von einem kindlichen Protagonisten, einem Jungen aus Deutschland, der zu seinem Vater fliegt nach Liberia, in die Hauptstadt von Liberia, nach Monrovia. Und er lernt dort im Verlauf der Geschichte, wo er plötzlich auf sich allein gestellt ist, lernt er verschiedene andere Jugendliche kennen, eben auch Jugendliche, die in Monrovia leben, also schwarze Kinder dann. Und das Gute, was mir sehr gut gefällt an dem Buch, ist, dass es eben auch keine Rolle mehr spielt, ist jetzt einer der Jugendlichen von dort, ist er schwarz oder ist er weiß, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und die Geschichte ist dann, man kommt in die Geschichte hinein und die wird sehr spannend geschildert. Das ist danach ein Kriminalfall eigentlich. Immer in diesem Setting, in diesem Land, in diesem ehemaligen Bürgerkriegsland. Aber das, was wirklich dann überzeugt, ist eben, dass diese Roadmovie-artige, diese Jugendgeschichte, die eben auch für Jugendliche hier sehr von Interesse sein könnte.
Die beiden Buchtipps von unseren Experten hier im Studio gebe ich Ihnen gerne noch einmal die Angaben dazu. Das ist einerseits Bo von Rainer Merkel und dann das andere Buch heißt Der fliegende Dienstag und hier ist die Autorin Müge Iplikci. Das war die Sendung Reflexe zum Thema globalisierte Kinder- und Jugendbücher. Wie muss ein gelungenes Buch über eine fremde Kultur sein? Gäste im Studio waren Cyrilla Gadient von Baobab Books und Roger Meyer vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das Gespräch geleitet haben Markus Gasser und Britta Spichiger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.